Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Hörer, der heutige Losungsvers stellt uns vor eine ganz schöne Herausforderung. Auf den ersten Blick hört er sich sehr ermutigend an. Er ist aus dem Buch Hiob und scheint ein typisches Glaubenszeugnis des leidenden Hiob zu sein. Da lesen wir in Hiob 10, Vers 12: Leben und Wohltat hast du an mir getan. Und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Das passt doch. Das hört sich doch so an wie die Bekenntnisse des Hiob, zum Beispiel in Kapitel 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann könnte man innerlich fast neidisch denken, ja, was hatte Hiob doch für einen Glauben? Wenn man aber das ganze Kapitel 10 liest, und nehmen Sie sich heute bitte irgendwann die Zeit dafür, dann stellt man fest, dieser Losungsvers ist keine Glaubensaussage in dem Sinn, dass Hiob hier sein Vertrauen in Gott ausdrückt, sondern es ist eine Feststellung. Ja, Gott, du hast mein Leben bisher gesegnet, du hast mich ins Leben gerufen, durch deinen Odem erhältst du mich bis zum heutigen Tag. Wenn das eine Glaubensaussage wäre, könnte man jetzt eine schöne, erbauliche Andacht halten. Aber schon im nächsten Vers dreht Hiob seine Aussage über Gott in das Gegenteil. In deinem Herzen aber hast du verborgen, was du eigentlich im Sinn hattest. Und dann geht es sinngemäß so weiter, du suchtest Sünde in meinem Leben, um mich zu strafen, und obwohl du bei mir keine Sünde gefunden hast, bestrafst du mich trotzdem. In einer Mischung aus Selbstmitleid und Selbstgerechtigkeit erklärt Hiob Gott zu einem willkürlichen Gott, der mit uns Menschen macht, wie es seiner Laune entspricht. Mal segnet er uns und tut uns Gutes, nur um uns hinterher in den Abgrund zu stoßen. Dafür erhält er uns. Deswegen gilt, Leben und Wohltat hast du an mir getan und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Das Ganze gipfelt in den Versen 18 und 20. Warum hast du mich aus dem Mutterleib gezogen? Ach, wäre ich doch bei der Geburt gestorben, dann hätte mich niemand zu Gesicht bekommen. Ich habe ja nur eine kurze Zeit zum Leben, so lass mich doch in Frieden, ich will noch ein wenig fröhlich sein. Liebe Hörer, nun kennen Sie den direkten Zusammenhang unseres Losungsverses. Sie haben gesehen, dass die eigentliche Aussage von Hiob in diesem Kapitel eine völlig andere ist und er mit unserem Losungsvers beginnt, mit Gott ins Gericht zu gehen. Was ist der Grund für diese böse Anklage, die Hiob gegen Gott regelrecht herausstreit? Hiob versteht nicht, warum Gott ihn als Gläubigen, als einen, der sein ganzes Leben nach Gottes Willen ausgerichtet hatte, so hart und in den Augen von Hiob willkürlich behandelt, straft, ihm alles nimmt, Besitz, Familie und Gesundheit, und ihm scheinbar nichts mehr bleibt. Lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht hatten Sie auch schon mal den Eindruck, dass Gott willkürlich scheinbar in Ihrem Leben zuschlägt und plötzlich ist der Arbeitsplatz weg oder die Familie zerstritten oder eine Krankheit stellt das ganze Leben auf den Kopf. Sie fragen sich, wie Ihnen das noch zum Besten dienen soll und woher Sie die Kraft nehmen sollen, es zu ertragen. Und langsam wächst in Ihrem Herzen die Wurzel der Bitterkeit gegen Gott und das Selbstmitleid geht mit der Selbstgerechtigkeit Hand in Hand. Wenn Sie jetzt die allumfassende Antwort auf diese Frage, warum Gott manchmal für uns so unverständlich handelt, erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Ich kann Ihnen diese Fragen nicht vollumfänglich beantworten. Ich persönlich glaube, dass Gott am Ende alle Tränen abwischen wird. Und dann werde ich keine Fragen mehr haben. Und klammere mich daran fest, dass er treu ist, auch wenn ich es anders empfinde. Aber zwei Dinge möchte ich trotzdem noch erwähnen, die mir hier auffallen. Als erstes, ich staune, dass Gott Hiob nicht mit dem Blitz erschlägt und ihn zu Staub zermalmt. Was hört sich Gott von Hiob an? Und welche Geduld hat er mit ihm? Man stelle sich vor, Kinder würden zu ihren Eltern sagen, Ihr habt uns nur großgezogen und Liebe vorgetäuscht, weil ihr uns scheitern sehen wolltet als Erwachsene. Und nun tut ihr alles, damit wir auch ja keinen Boden unter die Füße bekommen. Welcher Schmerz würde das für die Eltern bedeuten? Und die Anklage von Hiob gegen Gott ist noch viel schlimmer. Dass er überhaupt die Kraft und den Geist hat, diese selbstgerechte, selbstmitleidige und dem lebendigen Gott gegenüber völlig ungeheuerliche Anklage vorzubringen, liegt daran, dass Gott ihm auch jetzt seinen Odem bewahrt, auch in diesem Moment. Ja, Schmerz kann Menschen verändern, auch Kinder Gottes. Und manchmal scheint es einem, als würde es zu viel werden. Und dann meint man, eine konkrete Erklärung von Gott, warum wir da durch müssen, würde uns helfen. Aber was würde es mir helfen, wenn ich wüsste, ich wäre danach 3 Grad heiliger? Ich müsste ja trotzdem durch die Schmerzen durch, durch diese Schwierigkeiten durch. Sie wären kein bisschen einfacher. Sie würden nur neue Fragen erzeugen. Aber es wäre einem vielleicht lieber als dieses scheinbare Schweigen Gottes, indem man sich dann noch ohnmächtiger fühlt, nicht gehört, nicht ernst genommen als ohnehin. Gott antwortet Hiob, aber erst einige Zeit später. Und dann gibt der Hiob keine Antwort, warum er ihn diesen Leidensweg geführt hat, sondern zeigt sich ihm in aller seiner Macht und Herrlichkeit und macht ihm klar, dass er allmächtig ist, aber nicht willkürlich, wie Hiob ihm vorgeworfen hat. Gott macht keine Fehler und er ist von nichts überrascht. Das soll Hiob als Antwort genügen und das tut es dann auch. Man könnte sich fragen, warum, aber ich glaube, es genügt Hiob, eine Reaktion von Gott bekommen zu haben, so erschreckend sie ist. Aber noch schlimmer, gerade für Kinder Gottes, ist es, das scheinbare Schweigen Gottes auszuhalten. Und als zweites fiel mir, während ich über diese Andacht nachdachte, das letzte Kapitel aus dem Buch »Das Kreuzzentrum des christlichen Glaubens« ein, in dem John Stott, einer der großen gläubigen Theologen des letzten Jahrhunderts, über die Bedeutung des Kreuzestods Jesu schreibt. Das letzte Kapitel dieses Buches beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Leiden und Herrlichkeit. Am Kreuz, schreibt Stott, sehen wir Jesus, wie er das schwerste und, wenn man es so will, ungerechteste Schicksal aller Zeiten erleidet, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist ja schön für uns, aber er hat von keiner Sünde gewusst. Ist das gerecht? Deswegen haben wir einen Gott, der mit uns mitleidet, weil er am Kreuz selbst das größte Leid und Unrecht erlebt hat. Das Buch endet mit einer Parabel, an die ich immer wieder bei der Vorbereitung denken musste, und mit der will ich die Andacht beenden, und entschuldigen Sie schon im Voraus, dass ich damit den Zeitrahmen wieder einmal sprengen werde. Ich lese aus diesem Buch von John Stott ab Seite 434 in Auszügen. Ich selbst könnte nie an Gott glauben, wenn das Kreuz nicht wäre. Wie könnte man in der wirklichen Welt der Schmerzen einen Gott anbeten, der immun dagegen wäre? Ich habe in verschiedenen asiatischen Ländern viele buddhistische Tempel besucht und respektvoll vor dem Standbild Buddhas gestanden, wie er da saß, seine Beine gekreuzt, die Arme verschränkt, die Augen geschlossen, mit dem Anflug eines Lächelns um den Mund und einem entrückten Ausdruck auf dem Gesicht, losgelöst von den Nöten der Welt. Doch jedes Mal musste ich mich nach einer Weile abwenden. Und im Geist wandte ich mich stattdessen jener einsamen, verkrümmten, gefolterten Gestalt am Kreuz zu, mit Nägeln durch Hände und Füße, den Rücken von Striemen zerfetzt, die Glieder verdreht, die Stirn von Dornen blutig zerstochen, der Mund ausgetrocknet vor unerträglichem Durst, eingetaucht in gottverlassene Finsternis. Das ist der Gott für mich. Er legte seine Immunität gegen den Schmerz ab. Er kam hinein in unsere Welt aus Fleisch und Blut, Tränen und Tod. Er litt für uns. Unsere Leiden werden im Licht der Seinen erträglicher. Es steht immer noch ein großes Fragezeichen hinter dem menschlichen Leiden, aber darüber stempeln wir tapfer ein anderes Zeichen, das Kreuz, welches das göttliche Leiden symbolisiert. Das Kreuz Christi ist Gottes einzige Selbstrechtfertigung in einer solchen Welt wie der unseren. Die Kurzgeschichte Das lange Schweigen bringt es auf den Punkt. Am Ende der Zeit standen Milliarden Menschen verstreut auf einer großen Ebene vor Gottes Thron. Die meisten wichen vor dem gleißenden Licht vor ihm zurück. Ein paar Gruppen jedoch, die weit vorne standen, redeten hitzig miteinander, nicht voll unterwürfiger Beschämung, sondern voll Streitlust. Kann Gott uns verurteilen? Was weiß er denn vom Leiden? Begehrte eine vorwitzige junge Brünette auf. Sie riss sich einen Ärmel auf und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Nazi-Konzentrationslager. Wir haben Schrecken erduldet, Schläge, Folter, Tod. In einer anderen Gruppe schob ein schwarzer Junge seinen Kragen herunter. Und das hier? Fragte er und zeigte eine hässliche Strieme von einem Strick vor. Gelünscht! Für kein anderes Verbrechen, als dass ich schwarz bin. In einer anderen Gruppe stand ein schwangeres Schulmädchen mit verdrossenen Augen. Warum sollte ich leiden? Murmelte sie. Es war nicht meine Schuld. Weit über die Ebene verstreut standen hunderte solche Gruppen. Alle hatten eine Klage gegen Gott vorzubringen für das Böse und das Leiden, das er in der Welt zuließ. Schön für Gott, dass er im Himmel lebte, wo alles lieblich und voller Licht war, wo es kein Weinen gab und keine Angst, keinen Hunger und kein Hass. Was wusste Gott von all dem, was die Menschen in dieser Welt zu erdulden gezwungen gewesen waren? Gott führt ja ein ziemlich behütetes Leben, sagten sie. So schickte jede dieser Gruppen ihren Anführer vor, den sie auserwählten, weil er am meisten gelitten hatte. Ein Jude, ein Schwarzer, ein Mensch aus Hiroshima, einer, der durch Arthritis furchtbar entstellt war, ein Kontergankind. In der Mitte der Ebene berieten sie miteinander, schließlich waren sie bereit, ihre Argumentation vorzutragen. Diese war ziemlich clever. Ehe Gott qualifiziert war, als ihr Richter aufzutreten, musste er erdulden, was sie erduldet hatten. Ihre Entscheidung war, dass Gott zu einem Leben auf der Erde verurteilt werden sollte, als Mensch. Er soll als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Herkunft soll in Zweifel stehen. Gebt ihm etwas zu tun, was so schwer ist, dass selbst seine Familie ihn für verrückt halten wird, wenn er es versucht. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden. Dann soll er aufgrund falscher Anklagen von einem voreingenommenen Gericht angeklagt und von einem feigen Richter verurteilt werden. Er soll gefoltert werden. Zuletzt soll er sehen, was es heißt, schrecklich allein zu sein. Und dann soll er sterben. Und zwar soll er so sterben, dass kein Zweifel daran bestehen kann, dass er gestorben ist. Es soll eine große Schar von Zeugen dabei sein, die es bestätigen kann. Während jeder Anführer seinen Teil zu dem Urteil beitrug, erhob sich aus dem Gedränge der versammelten Menschen ein lautes, zustimmendes Gemurmel. Und als der Letzte mit der Verkündigung seines Urteils fertig war, trat ein langes Schweigen ein. Niemand sagte mehr ein Wort. Niemand rührte sich. Denn plötzlich wussten alle, dass das Urteil an Gott bereits vollstreckt worden war. Amen.